Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Samstag, der 20. Dezember. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Trotzdem bleiben auch hierzulande zahlreiche Kühlschränke leer. Am anderen Ende der Kette werden hunderte Tonnen an einwandfreien Lebensmitteln weggeworfen. Wie passt das zusammen? Das habe ich Alexandra Gruber, die Geschäftsführerin von Die Tafel Österreich, gefragt. Sie erklärt uns, warum auch in Österreich Menschen unter schwerer Ernährungsarmut leiden, welche Rolle Lebensmittelverschwendung dabei spielt und wie aus einem logistischen Problem ein gesellschaftlicher Hebel werden kann. Und wir schauen darauf, was Politik, Unternehmen, vor allem aber jede und jeder Einzelne von uns tun kann, damit aus Überfluss endlich mehr Gerechtigkeit wird. Hören Sie also am besten gut zu. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der österreichische Gewerbeverein wird von seinen Mitgliedern getragen und lebt auch vom Engagement seiner Mitglieder. Aber wie können sich jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich einbringen und den Verein mitgestalten? Das fragen wir jetzt ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Lieber Stefan, was kann man als Mitglied im ÖGV tun und wie ist der Umgang unter den Mitgliedern untereinander?
Bei uns geht es fair, respektvoll und im Prinzip freundschaftlich um. Also das ist unser großes Ziel. Wir wollen Vertrauen aufbauen und in gewisser Weise eine Business-Freundschaft aufbauen. Und wie funktioniert das wirklich? Da sind die Mitglieder gefragt, wer Themen einbringt, wer vielleicht selbst eine kleine Veranstaltung bestreiten möchte, digital oder live, der engagiert sich hier, der bringt einen Mehrwert ein. Man muss sich bei uns keine Sorgen machen, bei uns reicht oft einzuwerfen das Thema und vielleicht auch die ein oder andere Expertise, Person, die hier mitwirken soll. Wir organisieren das alles, das machen wir, das können wir ganz gut. Und wenn ich sage Expertise zeigen, dann ist das nicht im Sinne vom Herschenken, sondern es ist im Sinne von Lernen, anderen verständlich machen, was ich mache und wie sie davon profitieren können, was sie machen können. Wir achten darauf, dass wir keine Verkaufsshows abhalten, das wollen wir nicht. Also dieses Schau, was ich habe und bei mir kriegst du es günstiger, das ist nichts für uns. Bei uns geht es, wie ich es gesagt habe, um den langsamen Aufbau von Vertrauen. Das ist das, wo im Endeffekt tatsächlich dann auch Geschäftsmöglichkeiten daraus entstehen. Das braucht Zeit. Wer erwartet, dass man sich hier nur hersetzen muss und dann fällt das Geschäft vom Himmel, der hat das Wesen von Verein, gemeinsam vorangehen, nicht verstanden.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen Alexandra Gruber von Die Tafel Österreich bei uns im virtuellen Podcast-Studio. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Frau Gruber, wir halten es immer so, dass wir unseren Gästen die Möglichkeit geben, sich selber kurz vorzustellen. Und das würde ich jetzt einfach bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern einfach zu sagen, wer sie sind und was genau sie machen.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die liebe Einladung. Ich bin die Geschäftsführerin der Tafel Österreich, komme aber an und für sich aus dem For-Profit-Bereich und habe vor 15 Jahren schon ehrenamtlich dann für die Tafel Österreich begonnen und dann vor gut 10 Jahren dann auch hauptamtlich den Switch gemacht. Bin von der ursprünglichen Ausbildung Pharmazeutin und war sehr lange im Pharma-Biotech-Umfeld und habe dann eben noch etwas Sinnstiftenderes gesucht und in der Tafel Österreich gefunden.
Vielleicht erklären Sie ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern auch, was die Tafel genau ist für möglicherweise die, die es noch nicht genau wissen.
Ja, die Tafel Österreich ist die älteste Tafelorganisation Österreichs. Sie gibt es jetzt über 26 Jahre. Wir versorgen armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen kostenfrei mit geretteten Lebensmitteln. Und soziale Einrichtungen, das sind Mutter-Kind-Häuser, Frauenhäuser, Obdachlosenheime, Asylheime, also primär Menschen, die manifest arm sind und die meistens kein eigenes Dach über dem Kopf haben, sondern zum Beispiel in einer Notschlafstelle ein Bett oder in einer Obdachloseneinrichtung ein Zimmer.
Das führt mir jetzt gleich eigentlich so ein bisschen zu meiner allerersten Frage hin. Warum braucht es in einem Staat, der eigentlich so wohlhabend ist wie Österreich, überhaupt eine soziale Einrichtung wie die Ihre?
Ja, das habe ich mich auch vor 15 Jahren gefragt und bis ich dann die Lebensrealitäten von den Menschen kennengelernt habe, auch auf unseren täglichen Liefertouren, wo wir die Lebensmittel ausliefern. Mittlerweile bestätigen es auch Zahlen, die auch von einer wissenschaftlichen Studie im Auftrag des Sozialministeriums erhoben wurden. Demnach gibt es in Österreich mehr als 420.000 Menschen, die an schwerer Ernährungsarmut leiden. Das sind Menschen, da ist der Kühlschrank leer, die müssen Mahlzeiten ausfallen lassen oder sich eben jetzt gerade im Winter entscheiden zwischen Heizen oder Essen. Das heißt, das ist eine beachtliche Zahl, die unter schwerer Ernährungsarmut leidet. Und wenn man alle Menschen unter Ernährungsarmut in Österreich zusammenzählt, auch die, die unter leichter Ernährungsarmut leiden, sind es auch 1,1 Millionen Menschen. Also es kann sehr schnell gehen. Da sehen wir immer wieder, dass man in die Armut abrutscht. Da gibt es dann kein finanzielles Polster. Und ja, durch Krankheit, Scheidung, Arbeitsplatzverlust, es kann so schnell gehen. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, über die sozialen Einrichtungen die Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, damit dort im besten Fall den Menschen aus der eigentlichen Armut geholfen wird. Und wenn wir Lebensmittel liefern, das sehen wir immer wieder und da haben wir auch in einer eigenen Wirkungsstudie herausgefunden, dass Menschen natürlich leichter Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie wissen, ja, an dem Tag kommen Lebensmittel von uns, dann ist man satt, das kann man sich gut vorstellen, dann ist man leichter zugänglich für Sozialarbeit und damit kann sozusagen hier auch die eigentliche Arbeit beginnen, dass auch den Menschen im besten Fall aus der eigentlichen Not, der Armut geholfen wird.
Mhm. Sehr spannend. In der Vorrecherche auf dieses Gespräch hin ist man untergekommen, dass allein in Wien zum Beispiel so viele Lebensmittel weggeworfen werden, die aber noch in Ordnung sind, wie Graz braucht, um versorgt zu werden. Ja. Wie geht das zusammen? Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, wirkliche Lebensmittelarmut oder Hunger, also der dort stattfindet, mitten in Österreich. Auf der anderen Seite eine Verschwendung von Lebensmitteln in einem Ausmaß, das mich persönlich jetzt wahnsinnig überrascht hat. Wie geht das zusammen oder was sind denn da die Auswirkungen und wie wirkt sich das jetzt auf Sie aus? Oder gibt es da überhaupt eine Korrelation dazu?
Ja, also das ist eigentlich dieses Thema, das wir seit Anfang an bearbeiten, weil wir eben gesehen haben, es gibt solche Schieflagen in der Gesellschaft, diesen Überfluss auf der einen Seite und den Mangel auf der anderen Seite. Und es gibt ja auch den Spruch, Hunger is not a food issue, it's a logistics issue. Das heißt, es gibt eigentlich genug Lebensmittel weltweit. Die Frage ist nur, wie können sie so rasch wie möglich umverteilt werden zu den Stellen, die es wirklich brauchen. Aber insgesamt wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen und ein Viertel davon wird ausreichen, die ganze Welt zu ernähren. Also es ist schon wirklich ein Paradoxon der Sonderklasse und gerade hier bei uns kommen die Themen ökologische und soziale Nachhaltigkeit so gut zusammen, weil man einfach sieht, dass man hier zwei Schieflagen in der Gesellschaft bearbeiten kann und hier ein Wahnsinnshebel gegeben ist, auch für die Zukunft, weil wir werden vielleicht eh dazu kommen, sowohl die Zahlen, was die Lebensmittelverschwendung betrifft, als auch die Zahlen, was Ernährungsarmut oder auch Armut betrifft, die stagnieren auf hohem Niveau. Und da ist tatsächlich wirklich eine Trendumkehr dringend notwendig.
Ja, das schockiert mich jetzt regelrecht. Also ein Drittel der Lebensmittel insgesamt vom Grund her, die produziert werden auf der Welt, landen im Müll.
Ja, absolut. absolut. Es gibt auch eine Zahl, dass man sagt, man könnte 15-20% weniger Lebensmittel produzieren, wenn man die Lebensmittelverschwendung einschränkt. Also es ist wirklich ein sehr wirksamer Angelpunkt, um hier einen Umkehr zu schaffen, natürlich im Sinne vom Klima- und Umweltschutz, aber auch im Sinne von Ernährungsarmut.
Ja. Wie geht es ihr das jetzt an, dass ihr zu diesen Lebensmittelspenden kommt? Jetzt nehme ich an, einen großen Teil wird wahrscheinlich von großen Kooperationspartnern kommen, Handel, vielleicht auch direkt aus der Lebensmittelindustrie. Das heißt, sind das dann Lebensmittel, die aus irgendeinem Grund nicht mehr verkaufbar sind oder die Verpackungsschäden haben? Wie muss man sich das vorstellen? Wie passiert das?
Ja, also wir haben vor 26 Jahren mit dem Handel begonnen, über die Filialen zu arbeiten. Und damals hat es auch ganz viel Bewusstseinsbildung noch gebraucht. Das war im Jahr 99. Und da wurden wir auch gefragt, was, ihr wollt unseren Müll mitnehmen? Und wir, nein, das ist ein Missverständnis. Wir wollen die guten Lebensmittel von euch noch mitnehmen, bevor sie im Müll landen. Und seitdem ist im Handel viel passiert und wir sind dann, weil eben auch im Handel immer mehr optimiert wird mittlerweile, was gut ist und immer weniger Lebensmittel im Überschuss vorhanden sind, haben wir geschaut, was gibt es denn in früheren Stufen der Wertschöpfungskette, also aus der Produktion oder aus der Landwirtschaft. Und auch hier gibt es aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, Mengen, die am Acker bleiben oder die aus irgendeinem Grund vom Handel nicht abgerufen werden, die nicht den Schönheitsnormen entsprechen, die eben zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn sind, die vielleicht im Lager stehen bleiben und da einfach nicht den Weg zum Konsumenten finden. Und natürlich gerade auch ein Landwirt, eine Landwirtin schmeißt nichts gerne weg. Und hier versuchen wir vor allem auch, diese gesunden Lebensmittel möglichst rasch umzuverteilen. In der Produktion kann es dann sein, so wie Sie gesagt haben, das sind Waren, die vielleicht ein nahendes Mindesthaltbarkeitsdatum haben, die vielleicht Saisonartikel sind. Da haben wir auch öfters dann Adventkalender, die dann zum Beispiel ab dem späten Dezember im Jänner noch gespendet werden, die Osterhasen, die zu Ostern überbleiben. Also unterschiedliche Saisonwaren, Verpackungsfehler. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Insgesamt werden vielleicht auch das so eine Einordnung. Im Jahr in Österreich ungefähr 30.000 Tonnen Lebensmittel gespendet. Weggeworfen werden aber in diesen Stufen der Wertschöpfungskette 500.000 Tonnen. Also da Wahnsinn. Haben wir auch noch ein Riesenpotenzial. Ja. Insgesamt, vielleicht auch hier noch eine Zahl, werden wir in Österreich liegen wir bei 1 Million Tonnen Lebensmittelabfälle im Jahr. Davon passiert die Hälfte in den Haushalten, wo wir auch diverse Konzepte in der Bewusstseinsbildung umsetzen. Aber die andere Hälfte eben von Landwirtschaft über Produktion, Handel bis Gemeinschaftsverpflegung, mit zum Beispiel Betriebsküchen, Schulen. Und da ist wirklich noch sehr viel Potenzial gegeben.
Wenn Sie jetzt ja auch sagen, die Hälfte passiert quasi in privaten Haushalten. Das heißt, die Menschen schmeißen zu Hause unglaublich viel Dinge weg, die streng genommen ja noch essbar wären. Ja. Mhm. Was hat es denn für einen Impact jetzt für Sie als Organisation, ob die Menschen mehr oder weniger wegschmeißen? Ist das auch ein Thema, dass Leute, die armutsbetroffen sind, Sachen in den Müll geben, weil sie glauben, die sind nicht mehr genießbar? Und wäre da ein Hebel anzusetzen oder ist das einfach nur was für die, die eh genug haben?
Ja, also es gibt schon Studien, die zeigen, dass sich dieses Thema Lebensmittelverschwendung in den Haushalten quer durch alle sozialen Schichten zieht. Und wir sehen, und das gab es auch eine Studie der Gesundheit Österreich GmbH, die sogar gezeigt hat, dass Menschen, die wenig haben, noch einmal mehr bedacht sind drauf, nichts wegzuschmeißen. Also wir sehen zum Beispiel auch durch unsere Lieferungen, dass oft die Menschen sich gesünder und ausgewogener ernähren, weil sie zu Lebensmitteln greifen, die sie jetzt kostenfrei kriegen, die sie einmal was ausprobieren können, weil sonst greift man eher zu dem, was man kennt, weil man sich einfach gar nicht leisten kann, dass was weggeworfen wird. Im Bereich der Altersklassen sehen wir natürlich die frühere Kriegsgeneration, die sehr bedacht war, nichts wegzuschmeißen und wo man schon auch sieht, dass bei den Jüngeren oft die Tendenz auch besteht, Lebensmittel wegzuwerfen, weil man auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zum Beispiel schaut, das ist immer so der Klassiker, und dann glaubt, dass Lebensmittel ist ab dem Tag schlecht. Und das ist das häufigste Missverständnis, weil das Datum sagt einfach nur aus, dass das Lebensmittel an diesem Tag noch seine spezifischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack, Konsistenz behalten hat, aber nicht, dass es schlecht ist. Und da kommen dann die Sinne ins Spiel, weil wir versuchen sehr viel, zum Beispiel auch in Schulen zu gehen mit unserem Sensoriklabor, um zu schulen, wie kann ich erkennen, ob das Lebensmittel noch gut ist oder wann kann ich was wegschneiden, wann ist es vielleicht gefährlich bei einem Schimmel, bei einem Lebensmittel etwas wegzuschneiden oder zu essen. Ja. Also da gibt es ganz viel Ernährungskompetenz, die aus unserer Sicht fehlt und die wir ein Stück weit mit unseren Workshop-Formaten oder auch mit einer Ausstellung, die gerade durch Schulen tourt, gemeinsam mit der BOKO zum Thema Lebensmittelverschwendung, wo wir versuchen, wirklich ein Umdenken zu erreichen, weil das zieht sich durch alle Haushalte und jeder Haushalt wirft Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro im Jahr in den Müll.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich denke mir das nämlich wirklich selber immer, ich sage das auch immer, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, so versuche ich es immer meinen Kindern zu erklären, ist so etwas wie eine Garantieerklärung, die der Hersteller abgibt, dass es bis dorthin mindestens fix essbar ist, aber ich schmeiße den Fernseher auch nicht in den Müll, wenn nach 2 Jahren die Garantiezeit abgelaufen ist, oder?
Sondern
ich versuche das dann ja weiter zu nutzen, solange er geht.
Absolut. Der einzige Unterschied ist beim Verbrauchsdatum, bei Fisch, Fleisch, da ist es natürlich heikel. Aber auch da kann ich das ja rechtzeitig tieffrieren, wenn ich eben weiß, ich esse es nicht und dann zu einem späteren Zeitpunkt genießen.
Jetzt möchte ich wieder ein bisschen so wirklich auf die Tafel selber so zurückzukommen. Wir sind ja jetzt so wirtschaftlich in einer relativ schwierigen Zeit, hört man rundum. Den Unternehmen geht es schlechter, man weiß nicht so sehr genau, was bringt die Zukunft, Energiekrise, wir sind aus einer Corona-Krise gekommen und so weiter. Wie wirkt sich das auf eure Organisation aus und wie wirkt ihr dagegen, dass ihr eben trotzdem Spenden bekommt, dass ihr Unterstützung bekommt, dass ihr Kooperationen eingehen könnt? Was bietet ihr da an? Wie geht ihr das an?
Ja, also für uns ist ganz wichtig die Partnerschaft mit Unternehmen. Durch die ist die Tafel Österreich über 26 Jahre groß geworden. Das beginnt beim Warenspender und geht weiter über Geldspender bis zu Sponsoren, aber auch ganz, ganz vielen Privatspendern und Privatspenderinnen. Also wir haben das Glück, dass wir sehr diversifiziert aufgestellt sind und das ist natürlich gerade in Zeiten wie diesen ein großer Vorteil. Wir haben natürlich auch immer wieder innovative Projekte, wo wir auch um finanzielle Unterstützung durch öffentliche Fördergeber anfragen. Aber insgesamt machen Förderungen bei uns 10-20% vom Jahresbudget aus. Und da versucht man eben vor allem immer innovative Projekte zu fördern. Natürlich ist die insgesamt die Lage herausfordernd. Wir haben es auch letzte Woche gesehen, da kam der neue Spendenbericht vom Fundraising-Verband heraus. In den letzten 2 Jahren ist der Spendenmarkt in Österreich leicht gesunken, jetzt stagniert er. Das heißt, das ist einmal ein gutes Zeichen, dass es quasi auch hier in Richtung Trendumkehr geht. Andererseits muss man natürlich auch bedenken, dass natürlich auch bei uns Kosten, nicht nur Personal, aber natürlich auch Energiemiete über die letzten Jahre ja auch extrem gestiegen sind und dass das natürlich dann auch eine Herausforderung ist. Dadurch, dass wir 2 Themen bespielen, die wirklich am Puls der Zeit sind, auf der einen Seite Lebensmittelverschwendung, hat man das Gefühl, oft ist schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass hier wirklich auch viele Menschen sagen, ja, wie kann ich zum Lebensmittelretter, zur Lebensmittelretterin werden? Auf der anderen Seite beim Thema Armut sehen wir einfach, das ist durch die diversen Krisen in den letzten Jahren ein Dauerbrenner gewesen. Und wenn man gerade in unserem Fall die ökologische mit der sozialen Nachhaltigkeit verbinden kann, dann gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele Spenderinnen und Spender, die uns und unsere Mission unterstützen. Und Wir selber rechnen immer so, dass wir mit einem Euro rund 5 Mahlzeiten zur Verfügung stellen können. Und das ist auch für Unternehmen wichtig, dass wir ihnen zeigen, wie groß ist der Hebel, den wir mit diesem Spenden-Euro oder dem Fördergeld-Euro bewegen können. Also wir gehen zum Beispiel, und das ist auch etwas, was wir auch im Sinne der Resilienz sehr wichtig finden, ist, wo ist unser Spenden-Euro am besten eingesetzt. Wir schauen sehr stark in Richtung Wirkung, also wo ist die Wirkung bei den sozialen Einrichtungen, dadurch, dass wir gemeinsam mit ihnen arbeiten, das Thema Armut zu bekämpfen. Wo ist die Wirkung beim armutsbetroffenen Menschen oder auch wo ist die Wirkung zum Beispiel beim Ehrenamt? Auch eine ganz wichtige Säule, wo wir auch sehen, gerade im Ehrenamt passiert viel Perspektivenwechsel und passiert auch sehr viel Bewusstseinsbildung, dass nämlich auch dann die Ehrenamtlichen uns in Umfragen sagen, ja, sie schmeißen selber, seit sie bei uns sind, viel weniger Lebensmittel weg. Sie sehen das Mindesthaltbarkeitsdatum mit anderen Augen. Das heißt, da haben wir sehr, sehr gute Indizien, dass wir eine hohe Wirkung haben. Und dahingehend trachten wir immer, dass man eben unsere Zeit, die immer limitiert sein wird, weil man könnte immer viel mehr Projekte machen. Also es ist oft wahnsinnig spannend bei uns und kommen ganz viele spannende Ideen, aber man muss einfach versuchen, so fokussiert wie möglich zu bleiben, um hier auf der einen Seite sicherzustellen, dass eben der Spenden-Euro bestmöglich investiert ist und damit auch eine möglichst hohe Wirkung eben bei den vor allem armutsbetroffenen Menschen ankommt.
Wie geht sie eigentlich da damit um, wenn euch einmal wirklich eine große Kooperationspartner oder eine Finanzierungsquelle wegbricht? Arbeitet sie ja da auch mit einer Art Plan B, den sie dann habt und sagt, oder würden dann einfach Projekte gecuttet und dann sagt man halt, gut, dann kann ich halt leider nicht mehr so viele unterstützen wie vorher?
Also diesen Fall hatten wir eigentlich noch nicht, aber wir sind, was unsere Finanzierung betrifft, auch sehr resilient aufgestellt. Auf der einen Seite durch die diversen Finanzierungsquellen, die wir haben. Auf der anderen Seite, das wissen wir auch von einer Studie, an der wir teilgenommen haben, dass es wichtig ist, immer als NGO eine gewisse Reservequote zu haben, weil was wäre wirklich für den Fall, wenn plötzlich keine Einnahmen mehr kommen? Wie lange kann man sozusagen den Verein weiter mit einer gewissen Reservequote am Leben halten und zum Beispiel eine schwierige Zeit durchtauchen? Ich erinnere mich an Corona, da war natürlich auch vieles unsicher. Wie geht es weiter? Auf der einen Seite ein großer Bedarf weiter in den Einrichtungen für unsere Lebensmittel, auf der anderen Seite unklar, wie geht es eben mit Spendeneinnahmen weiter. Also wenn solche Fälle eintreten, muss eine gewisse Reservequote da sein und die beträgt üblicherweise laut Empfehlung auch der Wirtschaftsuniversität zwischen 3 und 12 Monatsausgaben, damit man sozusagen schwierige Zeiten auch durchtauchen kann. Aber natürlich sind wir kein Sparverein und es muss natürlich immer geschaut werden, dass der Spenden-Euro gut ankommt. Und gerade jetzt im Dezember ist natürlich immer die spendenintensivste Zeit und wo sich im Prinzip dann auch entscheidet, ob wir ein Jahresergebnis noch ins Positive drehen können, weil natürlich die Ausgaben laufen übers Jahr ziemlich gleichbleibend und die Spendeneinnahmen kommen oft bei manchen Organisationen sogar bis zu einem Viertel erst im Dezember. Und da entscheidet sich dann eben, ob man zum Beispiel auch eine schwarze Null schafft, was bei uns dann immer so das Ziel ist, dass wir ausgeglichen bilanzieren. Und dahingehend ist jetzt sozusagen die spendenreichste und auch die intensivste Zeit im Jahr.
Das heißt, bei euch ist die Saisonabhängigkeit eigentlich eher auf der Spendenseite gegeben und nicht so sehr auf der Arbeitsseite, weil die Arbeit bei euch läuft eigentlich ganzjährig.
Genau. Aber auch Spendeneinnahmen kommen schon übers ganze Jahr und wir haben natürlich zum Beispiel viele Kooperationen auch mit Unternehmen, die übers ganze Jahr laufen.
Sie haben jetzt auch schon angesprochen, ein bisschen diese Thematik mit dem Ehrenamt. Das ist ja auch etwas, wo ich noch was dazu fragen wollte. Ihr arbeitet ja, glaube ich, mit einem relativ kleinen, fixen Team und der Großteil ist dann ehrenamtlich. Macht das auch was mit eurer Resilienz oder mit der Stabilität? Macht euch das robuster, weil sie eben sagen können, okay, wir können auch sehr schnell dadurch irgendwie Kosten reduzieren oder wir haben insgesamt nur wenig Kosten. Wo macht es euch aber vielleicht auch in einem gewissen Grad verletzlich oder schwierig?
Ja, also auf der einen Seite ist dieses Verhältnis, was ich erzählt habe, dass wir mit einem Euro 5 Mahlzeiten ermöglichen, ist natürlich auf der einen Seite möglich, weil wir die Warnspenden gratis kriegen von den Warnspendern und auf der anderen Seite durch die ehrenamtliche Mitarbeit. Zum Beispiel alle unsere Liefertouren sind ehrenamtlich, da können sich auch immer wieder gerne Unternehmen beteiligen. Wir haben täglich Sortieraktivitäten bei uns am Großmarkt Wien, wo wir frisches Obst und Gemüse von den Markthändlern am Großmarkt vorsortieren und in Kisten packen. Die werden dann am nächsten Tag frisch ausgeliefert an die sozialen Einrichtungen. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und das ist ganz wichtig, weil die ganze Logistikleistung vor allem direkte Tun, also vom Sortieren bis zum Ausliefern, erfolgt übers Ehrenamt. Und da sehen wir schon auch in den letzten Jahren seit Corona ein bisschen, und das sehen auch nicht nur wir als Organisation, dass sich Gott sei Dank noch genug ehrenamtliche Helferinnen melden, aber es wird oft kurzfristiger und weniger planbar und auch man committet sich auch nicht mehr so leicht über eine längere Zeit. Und das beschäftigt uns natürlich schon sehr. Wir haben auch im Ehrenamt, in der Ehrenamtskoordination zum Beispiel bei uns immer wieder zum Nachtelefonieren, wenn kurzfristig wer absagt oder Liefertouren nicht gefüllt werden können. Und da merkt man schon, das bleibt ein Nadelöhr und nicht jeder ist jetzt unbedingt gleich ein Fahrer von so einem Lieferauto. Das geht zwar mit B-Führerschein, da muss man aber relativ doch versiert sein, da bekommt man Schulungen und gerade Fahrer und Fahrerinnen sind immer gefragt und da könnten wir auch hier wieder mehr Nachschub brauchen und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn eben auch Firmen mit Corporate Social Volunteering andocken, die zum Beispiel auch als Beifahrerinnen aktiv sind oder als Sortiererinnen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich untertags bei uns zu beteiligen und da auch ganz viel über eben Lebensmittelverschwendung, aber auch Armut hautnah mitzuerleben.
Okay, also da könnten Firmen dann wirklich auch davon profitieren, dass sie sich quasi ihre SDG-Ziele auf die Fahnen heften können und gleichzeitig euch unterstützen. Das ist ja auch ein Aufruf an die Unternehmerinnen und Unternehmer, sich das vielleicht einmal zu überlegen. Was mich auch noch interessieren würde, arbeitet ihr eigentlich auch mit anderen sozialen Einrichtungen zusammen? Also sei es jetzt die Caritas, das Neunerhaus und so weiter. Und zwar jetzt nicht nur in der Form, dass ihr dort zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, Asylantenheime beliefert oder Obdachlosenhäuser beliefert, sondern auch irgendwo strukturell oder?
Also unser Angebot geht natürlich gerade bei den Obdachlosenheimen oder Mutter-Kind-Häusern, Frauenhäusern, Asylheimen vor allem in Kooperation mit einer Caritas, Diakonie, Volkshilfe bis hin zu Neunerhaus zum Beispiel oder auch kleineren Organisationen, die sich oft jetzt gar nicht so leisten können, hier viel für Lebensmittel oder auch für Mahlzeiten auszugeben. Und wo wir auch sehen, dass es eine sehr gute Synergie gibt, ist eben, dass man sich gemeinsam zum Beispiel auch in der Bewusstseinsbildung engagiert. Also zum Beispiel, was heißt Ernährungsarmut, aber auch gegen Lebensmittelverschwendung. Das heißt, wir gehen immer wieder auch in einzelne Einrichtungen, wenn es gewünscht ist, mit dem Sensoriklabor oder auch mit Kochworkshops. Wir haben ganz viele Unterlagen, auch was kann man sich an ganz einfachen Rezepten aus Obst- oder Gemüseüberschüssen herstellen. Und wir sehen halt oft, dass es noch mal mehr fruchtbaren Boden fällt, wenn man das in Form eines kleinen Events organisiert. Weil gerade auch bei Ernährungsarmut ist es ja so, da denkt man sehr stark immer an die materielle Ernährungsarmut, eben dass der Kühlschrank leer ist. Aber auch die soziale Ernährungsarmut ist wichtig und wichtig zu sehen. Und darunter versteht man eben, dass die Menschen oft ausgeschlossen sind und jetzt auch nicht an Veranstaltungen, Exkursionen, Workshops oder so teilnehmen können. Und ein gutes Beispiel ist für uns zum Beispiel jetzt zu Weihnachten liefern wir auch Christbäume an die sozialen Einrichtungen, damit dort auch ein Weihnachtsfest gemacht werden kann, weil das Essen ist wichtig, aber auch diese Teilhabe. und dass eben auch ein Gefühl von Zusammenhalt und Erinnerungen an vielleicht auch schönere Weihnachten vermittelt werden kann. Und dahingehend ist uns das auch wichtig, dass wir immer wieder auch solche abseits von Lebensmitteln Spenden bekommen und die dann auch in die Richtung eben des Gefühls oder einer Vermittlung von Teilhabe gehen.
Ja, die soziale Ernährung haben Sie es jetzt genannt. Ich finde das eine wunderbare Metapher, weil das eigentlich extrem einzahlt, ja eben dieses seelische Wohlfühlen ist ja ein enorm wichtiger Punkt, glaube ich, im Leben eines jeden Menschen. Und ich bin wichtig. Frau Gruber, bevor wir zum Ende kommen, noch etwas Persönliches, was mich so interessieren darf. Mittel immer begrenzter, Druck vielleicht immer größer, der Bedarf steigt. Wie gehen Sie als Geschäftsführerin persönlich mit diesen Situationen, mit diesem Druck auch um, dem Sie ausgeliefert sind? Wie schaffen Sie da eine gewisse Balance zu halten und auch resilient zu werden? Weil ich stelle mir das ja auch schwierig vor, dass man diese Sachen nicht immer zu nah zu einem selber herankommen lässt, ja, um sich da einen gewissen Schutzschirm auch aufzubauen, um ja auch das Handeln dann aufrechthalten zu können. Wie macht man das?
Ja, das ist eine gute Frage und da bin ich selber sicher jemand, der versucht, auch über die Jahre besser zu werden, weil es ist natürlich ein sehr herausfordernder Job insgesamt und ich muss immer wieder mich selber auch versuchen zurückzunehmen und auch nicht das Team zu überfordern, weil man natürlich immer geneigt ist, diese extra Meile zu gehen und wenn das aber eben in einen Marathon ausufert, dann muss man auch gut auf seine eigenen Ressourcen schauen. Und wir hatten im letzten Jahr so ein Jahr, wo wir wirklich sehr viele Projekte versucht haben umzusetzen und wo wir dann gesehen haben, auch als Team, das hat uns bei Weitem über die Grenzen gebracht. Und da muss man dann wieder auch einen Schritt zurück, weil ja, wie können wir es vielleicht trotzdem noch smarter angehen, ohne uns zu überfordern und doch Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen. Und das ist und bleibt eine Herausforderung. Und ich habe sicher leider kein Patentrezept da, außer dass ich versuche, hier sehr wachsam zu sein und achtsam zu sein und auch immer wieder zu schauen, wie geht es dem Team damit, weil ich selber ja weiß ziemlich gut, wo meine Grenzen sind. Aber ja, das geht zum Teil doch um ein gutes Stück weiter, als man es vielleicht irgendwie sonst tun kann und will und da muss man einfach aufpassen, dass wir alle gut auch in der Organisation mitnehmen und niemanden überfordern, weil das bringt uns allen nichts dann. Ja, deswegen.
Ja, so ein schwieriger Spagat, kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Absolut.
Letzte Frage. Wir sind ja kurz vor Weihnachten. Das Gießkind steht quasi vor der Tür. Wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre das, wenn Sie so in die Zukunft schauen, wohin sollte sich's denn entwickeln? Was wäre Ihr Wunsch, sei es jetzt von der Gesellschaft, von der Politik? Was würden Sie sich wünschen, dass auf Ihre Arbeit leichter wird?
Ja, also ich denke, wir müssen alle wieder als Gesellschaft noch stärker zusammenrücken und das, was wir immer sehr stark versuchen, was wir bei Unternehmen sehen, aber uns auch von der Politik wünschen würden, ist, dass man stärker das Thema der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit gemeinsam betrachtet, weil es gibt eben Möglichkeiten, beides gleichzeitig zu stärken und vielleicht nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Dahingehend braucht es ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit, was uns ganz sicher helfen würde, dass wir als Gesellschaft in Österreich wirklich eine Trendumkehr schaffen, eben im Bereich Lebensmittelverschwendung eine Rückkehr der Zahlen, aber auch im Bereich Armut und vor allem eben manifester Armut und auch Ernährungsarmut. Das ist machbar und da gibt es gute Hebel und in Kooperation mit uns können wir da viel, viel mehr erreichen. Da ist noch ganz viel Potenzial zum Skalieren da. Eine gewisse Unterstützung auch von der Politik wird es brauchen und die ganze Gesellschaft, das würde ich mir wünschen, muss wieder noch stärker zusammenrücken und diese Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlich sehen, denn dann kommen wir wirklich auf verschiedenen Ebenen weiter und dafür braucht es wahrscheinlich gar nicht mehr Geld.
Frau Gruber, möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch. An alle Unternehmerinnen und Unternehmer und alle auch anderen Menschen, die uns zuhören, noch einmal der Appell, die Tafel kann man unterstützen. Die ganzen Links dazu, wo das stattfinden kann, finden Sie bei uns in den Shownotes. Noch einmal danke, wünsche Ihnen noch eine hoffentlich jetzt nicht mehr allzu stressige Zeit bis Weihnachten und dann auch, dass Sie sich über die Feiertage gut erholen können und ein, ja, jetzt sage ich es mal so, ein spendenreiches Jahr 2026.
Vielen Dank für das nette Gespräch und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Weihnachten. There's a source of inspiration.